Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Heute erinnern wir an den 1930 geborenen und 2013 verstorbenen Konzertveranstalter Fritz Rau. Nach dem Krieg entdeckte der 15-jährige Junge neue musikalische Welten. Der Jazz war die Entnazifizierung an Leib und Seele, so Rau in einem RIAS-Gespräch mit Katrin Biegel, das am 13. Oktober 1986 erstmals gesendet wurde. Als junger Rechtsanwalt engagierte sich Rau für einen Jazzclub in Heidelberg. 1963 wurde er Partner des Konzertveranstalters Horst Lippmann. In den folgenden rund 30 Jahren standen die Namen Lippmann und Rau für die Entwicklung der deutschen Live-Musikszene vom American Folk und Blues Festival bis zu den Rolling Stones und Nana Mouskouri. Viel Spaß bei unserem Rundgang durch die U-Musik der vergangenen Jahrzehnte.
Fritz, du bist 55 Jahre alt, mehr als 30 Jahre bereits im Geschäft. Du hast im vorigen Jahr dein Jubiläum gefeiert. Mehr als 30 Jahre lang Veranstalter zu sein mit dem Erfolg, den du hast, das heißt, glaube ich, auch mehr als 30 Jahre kein Privatleben.
Ja, zunächst mal bin ich glücklich, immer noch Erfolg zu haben. Aber das beruht darauf, dass ich mir Zeit gelassen habe zum ökonomischen Erfolg. Ich habe ja sehr lange studiert, Studium unterbrochen und habe sehr lang auch recht antiökonomisch als Konzertreferent der Deutschen Jazzföderation den Jazzmusikern gedient. Das alles hat mich natürlich nicht so erschöpft, als wäre ich bereits in jüngsten Jahren in dieses sogenannte Showbusiness eingestiegen, in dem ich mich heute übrigens recht wohl fühle.
Der Einstieg war der Jazz, der Jazz. Der kam für dich, wie für viele deiner Generation, aus dem Radio.
Richtig. Das Jahr 1945 war für mich das ganz entscheidende Jahr in meinem Leben, denn ich war ja als Geburtsjahrgang 1930 15 Jahre lang der Erziehung durch den Nationalsozialismus ausgesetzt und habe mich als Pimpf im deutschen Jungvolk, als Hitlerjunge, da auch hingegeben. Ich saß in einem Zug, der in den Wahnsinn fuhr und ich war so eingestellt, dass auch ich hätte Verbrecher oder Opfer werden können, je nachdem. Und 1945 war das alles verknüpft mit dem Erlebnis Jazz aus dem Radio. Die Jazzmusik wurde für mich zu einer Entnazifizierung an Körper, vom Marschrhythmus geprägt, Leib und Seele. Es ist eine Musik der Toleranz, eine Musik der Rassenmischung.
Du kommst aus einem kleinen badischen Dorf, Ittersbach, kommst aus bürgerlichen Verhältnissen. Deine Familie hat mit Musik gar nichts zu tun gehabt. Dein Vater war ein Schmied, deine Mutter eine Hausfrau. Wie wird aus dem 15-jährigen Burschen dann dieser Superveranstalter, der du heute bist?
Vielleicht hat mein Vater als Schmied den richtigen Beat geschlagen. Das könnte möglich sein.
The best of everything, that's what I wish you all. The best of everything, a Rembrandt on your wall. A yacht that wins you cups, skateboards with style and speed, show dogs or loving pups, pride of the pound or the pedigree. I hope you win that prize, pass that blue ribbon test. I hope your good keeps getting better till your better's best. With every wine you taste, with every song you sing, by now you may have guessed, I hope you get the best of everything.
best of everything. A Rembrandt hanging on the wall. That blue ribbon test. I hope your good keeps getting better till your better's best. With every wine you taste, with every song you sing, by now you may have guessed, I hope you get the best of everything.
Der Traum deiner Mutter war ja, dass du, der Sohn eines Schmiedes, mal Akademiker werden sollte. Das brachte dich dann auch in eine Stadt.
Ich kam nach Heidelberg und hatte dort wiederum das Glück, auf Freunde zu treffen, die sich 1953 anschickten, sogar einen Jatzkeller zu gründen, nach dem Vorbild der französischen Existenzialistenkeller, wo ja Boris Vian, Jazztrompeter und Poet, der Jazz ja eine große Rolle spielte. Und so haben wir La Cave, die Höhle, den Keller, Cave 54, 1954 gegründet.
Du warst dann schon auf dem Wege, möglicherweise unbewusst, in das heutige Gewerbe einzusteigen. Du warst Rausschmeißer, Kartenabreißer, Türsteher, Reinlasser oder Nicht-Reinlasser im Café?
Also Gott sei Dank war ich nicht Rausschmeißer, sondern ich war Einlassverweigerer.
Sing a song, sing a song, sing a song. I will be here for you.
Jemand, der natürlich nicht nur zuguckt, wie im Jatzkeller Jatz gemacht wird, sondern irgendwann gab es eine Figur, wo du gesagt hast, jetzt muss ich ein größeres Podium haben als einen kleinen Keller. Und da fing der Veranstalter an.
Ja, also es ging los mit einem Album von Dave Brubeck, Jazz Goes to College. Und ich bin ja ein einfaches Kind vom Land. Ich brauche solche direkten Impulse, College, Heidelberg. Und da gibt es die Heidelberger Stadthalle, die damals für mich ungeheure Ausmaße hatte mit 1400 Plätzen. Und ich habe in den 50er Jahren, 53, kam noch auf Schellack bei Brunswick eine Platte raus, Sound Koller, mit dem Hans Koller Quintett, übrigens Jutta Hipp am Piano. Und da gab es einen jungen Posaunisten, der hat mich um den Verstand geblasen. Das war Albert Mangelsdorf. Und da kristallisierte sich ganz einfach mein Wunsch, Albert Mangelsdorf nach Heidelberg in die Stadthalle zu bringen. Und das Schöne war, es war ausverkauft.
Damit war sozusagen der Grundstein für deine Karriere gelegt. Aber es gibt etwas, was ein Veranstalter motivieren muss. Denn das ist ein Beruf, den man ja nicht lernen kann wie Bäcker oder Schuster. Man muss möglicherweise einen Traum haben. Dein Traum war immer, selber auf der Bühne zu stehen. Ja. Und den hast du dir an diesem ersten Konzertabend auch erfüllt.
Ja, höchstwahrscheinlich wäre ich viel lieber Musiker geworden. Aber dazu hat es nicht gereicht. Dann habe ich mir gedacht, ich werde wenigstens Conferencier sprechen und ein paar Bemerkungen machen kann jeder. Und ich habe auch darauf bestanden, und darin verrät man ja seinen Ehrgeiz, seine Träume, dass ich das Konzert ansagen durfte. Schließlich habe ich auch all die Arbeit dafür gemacht. Und das ging aber völlig in die Hosen, denn ich war überhaupt nicht in der Lage, mit der Situation fertig zu werden. Beispielsweise, als das alles losgehen sollte, war das Mikrofon, durch das ich sprechen wollte, bereits für den Altsaxophonisten Emi Mangelsdorf gerichtet. Ich habe es nicht hochbekommen und habe mich dann halt runtergebeugt. Die Leute haben sich schief gelacht und ich habe dazu irgendwelches wirres Zeug gesagt. Ich nehme an, Woody Allen muss so etwas mal erlebt haben, um solche Filme zu machen, wie er sie jetzt macht.
Es gibt noch eine wichtige Begegnung in deinem Leben, die man nicht verschweigen darf, wenn man in einer Kurzversion dein Leben erzählen will. Das ist die Begegnung mit Horst Lippmann. Und diese Verbindung Lippmann und Rau ist mittlerweile in diesem Lande und nicht nur in diesem Legende.
Horst Lippmann ist ein großer Glücksfall in meinem Leben. Erstens war er ein hervorragender Musiker, ein Drummer bei den Two Beats Dombers, während meine Versuche am Jazzbass eher kläglich waren. Zweitens hat er ganz hervorragende Rundfunksendungen gemacht, war Regisseur von etwa 80 Fernsehfilmen über Musik. Er hat das Blues Festival in Amerika zusammengestellt, das Bürgel- und Gospel Festival. Er ging nach Spanien, Festival Flamenco Gitano. Und er war von zu Hause aus sehr wohlhabend. Und hat mich zunächst als Tourneeleiter beschäftigt, denn ich war durch meine Frau veranlasst, wieder zurückgegangen in die Universität und habe auch das Referendarexamen gemacht, war Gerichtsreferendar und musste irgendwie weiterarbeiten, denn wir hatten inzwischen zwei Kinder und mit 282 Mark Unterhaltszuschuss kann man da nicht leben. Und so habe ich dann etwas ordnungswidrig mit Prozessakten unterm Arm Tourneeleiter gemacht. Marlene Dietrich, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson und so weiter. Da fing ich eben an 1955 als Kofferträger und habe Schlagzeug von Gene Gruber durch Europa getragen. Aber das ist die härteste und klarste Schule.
Ihr habt ja etwas gemacht, was wiederum auch Legende ist, das American Blues Festival. Es hat, glaube ich, auch für euch als Veranstalter den Umstieg gebracht in die Rockszene. Denn alle großen Rockstars haben ihre Wurzeln irgendwo im Jazz. Und das war der Anknüpfungspunkt, aus Lippmann und Rau so ein internationales Unternehmen zu machen, das heute hauptsächlich Rockmusiker betreut.
Ja, wir betreuen zeitgenössische Musik. Dazu gehört der Rock dazu, der Jazz auch. Und es ist müßig bei Al Jarreau, der zurzeit durch Deutschland turniert, festzustellen, was ist Jazz, was ist Rhythm and Blues, was ist Pop. Er hat es fertiggebracht, alle drei Elemente in seinem Niveau einer großen Anzahl von Menschen nahezubringen, die heute gar nicht mehr ins Onkel Pö passen würden. Wir haben dieses American Folk Blues Festival für die Jazzer gemacht, nur die kamen nicht, sondern es kamen Freaks, vor allen Dingen in England, nicht? Und auf die Art und Weise kamen wir mit der Marquis-Szene in Berührung. Da spielte eine Band namens Yardbirds. Die haben überhaupt keinen Plattenvertrag bekommen. Und dann ist halt der Lippmann hingeflogen und hat im Crawdaddy Club in Richmond Sonny Boy Williamson and the Yardbirds produziert. Eine Platte, die es heute noch auf L&R Records gibt. Und das war die erste Langspielplatte von Eric Slohan Clapton.
Bob Dylan wäre wahrscheinlich nicht dein Klient geworden, wenn es dieses Festival nicht gegeben hätte.
Ja, das war ganz merkwürdig. Ich war in Los Angeles und habe mit Dylans damaligem Manager, Jerry Weintraub, die legendäre 78er-Tournee, die zu diesem herrlichen Konzert auf dem Nürnberger Reichsparteitaggelände, das man heute verschämt Zeppelinfeld nennt, vor 80.000 Menschen führte. Da war ich in Los Angeles, plötzlich geht die Tür auf, die Bürotür, und wer kommt rein? Bob Dylan. Ich war sprachlos. Da saß er ganz einfach. Und zu meinem Erstaunen fängt er plötzlich an, über das American Folk Blues Festival 1963 zu sprechen, dass er als Tremper, der damals durch Europa trennte, in Kopenhagen erlebt hat. Und einiges hat ihm nicht so gefallen in der Programmierung, darüber hat er gesprochen, aber im Übrigen war er eigentlich sehr davon angetan. Und so begann unsere Zusammenarbeit mit Bob Dylan, die immerhin auch schon nahezu 10 Jahre anhält.
Das Veranstaltergeschäft, Fritz, hat sich total verändert. Früher ging es um ein paar tausend Mark, heute geht es um Millionen. Wenn man Rockstars in der Größenordnung wie Mick Jagger, Rod Stewart, Bob Dylan und dergleichen nach Europa holen will. Du hast eine merkwürdige Bindung zu deinen Künstlern, möglicherweise anders als die Verwalter von Konzerten sonst, nämlich eine persönliche in der Regel.
Ich habe keine Exklusivklauseln in meinen Verträgen. Weder mit Peter Maffay, noch mit Udo Lindenberg, noch mit Bob Dylan oder den Rolling Stones. Ich lehne das ab als sittenwidrig. Das ist mein eigener Kodex, weil jede Tournee ist eine neue Hochzeit. Und kein Künstler soll gezwungen werden, mit einem Tourneefuzzi auf Tournee zu gehen, wenn er nicht bereit dazu ist. Es ist wie in einer guten Ehe, in einer guten Lebensgemeinschaft, wo man jeden Morgen sich neu verliebt und nicht zusammenbleibt, weil man irgendeinen Vertrag unterschrieben hat oder ein Ringlein an den Finger gesteckt hat.
Ja oft ins Schussfeld der Puristen, die sagen, Mick Jagger okay, Bob Dylan okay, auch John Baez okay, möglicherweise noch Peter Maffay, aber warum Howard Carpendale, warum Roger Whittaker?
Ja, das sind dieselben Puristen, die mir in den späten 60er Jahren dann vorgeworfen haben, Duke Ellington okay, Oscar Peterson okay, Albert Mangelsdorff okay, aber warum diesen scheußlichen Rock'n'Roll, warum Jimi Hendrix? Nee, da gehe ich meinen Weg und den gehe ich ziemlich aufrecht, weil ich von der individuellen Qualität des Künstlers ausgehe. Howard Carpendale kam vom Schlager, das Mädchen auf Seite 1 und so weiter, aber er hat nachgedacht, er hat gelernt, er ist zum Entertainer geworden. Und er ist auch zum politisch bewussten Menschen geworden, der ganz klare Stellungnahme für die Probleme seiner Heimat Südafrika hinsichtlich von Anti-Apartheid bezieht. Und Roger Whittaker ist ein Mann, der sein Publikum Wir werden ihn im Frühjahr auf Tournee haben. Ausgezeichnet unterhält. Ein Mann, der da sitzt, der eine sehr gute Band hat, aber selbst mit der Gitarre allein und mit seinem Gesang sein Publikum wirklich unterhalten kann im Sinne des Begriffes Unterhaltung, wie wir ihn sehen. Nicht Amüsement, weg von der Muse, nicht die Zeit totschlagen, sondern die Zeit nützen, um Zärtlichkeit zu erwecken.
Du musst als Veranstalter einen klaren Kopf behalten. Du musst strategisch planen. Du weißt genau, wie die Bühne aussieht, wie alle funktionieren, die auf der Bühne zu tun haben. Dann kommt der Moment, wo der Künstler auf die Bühne geht. Hast du, wie er, Lampenfieber?
Ich kann vor einem Konzert nichts essen. Und ich habe ein Lampenfieber, das gespeist wird von dem Gedächtnis und der Erinnerung an alle Pannen, die ich schon mal erlebt und verursacht habe und die ja dann auch eintreffen können. Am letzten Samstag hatten wir 8.500 Leute in der Olympiahalle in München für Al Jarreau und Chaka Khan. Und einer der 5 Lastwagen ist ausgefallen, das sind ja so Riesentonner. Er blieb auf der Strecke und er sollte dann in einer Stunde fertig sein, sagte der Fahrer, der hatte sich geirrt. Er kam abends 6:20 an, 2,5 Stunden vor Konzertbeginn. Aber die anderen Licht und Bühne konnte gebaut werden und wir haben das doch noch hingekriegt, sind 8:45 dann gestartet. Ich bin 8 Uhr auf die Bühne, habe mich auf den Hocker gesetzt und den Leuten erklärt, wie es um mich stand und um das Konzert. Das war toll, wurde noch ein toller Abend. Aber das ist das Lampenfieber, das ich habe.
Sagen zu, du mein Love.
In Amerika werden Superstars produziert, am laufenden Band, fast zu schnell, wie ich finde, immer schneller. Einer davon hat sich in deine Hände begeben, Prince, war in Europa. Du hast die Konzerte betreut. Ist der kleine Superstar ein großer Mensch oder hast du überhaupt keine Begegnung mit ihm gehabt?
Ich habe in London mir das Konzert angeschaut, weil ich nur im Ausland so ein Konzert wertfrei und stressfrei erleben kann und war fasziniert. Bob Geldof war da und Jimmy Page von Led Zeppelin und Sting. Das war schon ein Gipfeltreffen, nicht? Und Eric Clapton und Sting ging auf die Bühne und Ronnie Wood. Und der Prinz wird auch von den Kollegen ungeheuer akzeptiert. Aber zu einem persönlichen Kontakt kam es nicht. Ich war bei allen seinen Konzerten dabei und ich wurde ihm nach dem letzten Konzert anlässlich einer Party von seinem Manager Steven Fagnoli, mit dem ich befreundet bin, seit wir gemeinsam Earth, Wind & Fire in Deutschland aufgebaut haben, wurde ich ihm vorgestellt bei der Party und wir haben dann ein paar Worte gesprochen. Und er hat mir gesagt, es hätte ihm so gut gefallen, dass er nächstes Jahr 2 Wochen kommt nach Deutschland und unter anderem auch in Berlin spielen möchte. Und das ist die Basis einer wunderbaren Zusammenarbeit.
Wir leben in einer Fast-Food-Gesellschaft. Wie gesagt, alles geht schneller. Hat sich beispielsweise durch Rias 2, das sozusagen rund um die Uhr nur noch Rockmusik sendet, fast ausschließlich, hat sich bei den Fans, den Kids, den Kartenkäufern, hat sich da das Gefühl für die Rockmusik sensibilisiert? Sprich, setzt es sich auch in Zahlen anders um als vor 5 Jahren beispielsweise noch?
Ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist, rund um die Uhr Rockmusik zu spielen. Ich glaube, der Mensch ist komplexer, als dass er mit Musik zugedeckt werden sollte. Ich selber bin einer, der es ablehnt, immer Musik zu hören und Musik im Hintergrund zu hören, denn durch Musiküberfütterung mindert man die Qualität der Musikrezeption. Das ist aber ein Rundfunkthema, über das ich nicht urteilen möchte. Es hat sich nur etwas geändert und da danke ich Rias II. Berlin hatte für uns bundesdeutsche Konzertveranstalter manchmal den Eindruck hinterlassen, als würden die Berliner hätten keinen Spaß mehr an der Freude. In Berlin spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen den damaligen Weltmeister Argentinien. Das Stadion ist halb leer. Aber wehe, in der Europameisterschaft wird kein Spiel dort stattfinden. Die Berliner waren immer bereit, auch wenn wir mit einer Tournee nicht mal nach Berlin gekommen sind, uns dafür an den Pranger zu stellen. Aber wenn wir gekommen sind, werden wir sehr cool behandelt, nicht? Da wird jedes Gastspiel im Quasimodo von Karl May und den Mayers womöglich noch toller angekündigt, weil es gerade mal das Lieblingskind eines Redakteurs ist. Als das große Ei, das hat sich geändert. Mhm. Durch die Partnerschaft mit Rias wird den Berlinern deutlich gemacht, dass ein Konzert in der Waldbühne ein Großereignis ist. Und ich kann meinem örtlichen Partner und Freund Schwenko und seinem früheren Partner Zanke nur danken, dass diese beiden Männer aus privater Initiative die Waldbühne, die ja völlig verstaubt und verschlafen war, wieder zum Leben erweckt haben. Alle Künstler, Simon & Garfunkel und die Rolling Stones, wer auch immer, Queen oder jetzt Rod Stewart, bezeichnen dieses Open-Air-Theater als das Beste der Welt. Hier ist die Nummer eins, hier läuft.
Programm der nächsten Saison. Du hast wieder eine Mischung, die mir so zu sein scheint, dass sie deinem eigenen Geschmack einerseits entspricht und einem großen Publikum Freude machen wird. Reinhard Fendrich zum Beispiel, ein Österreicher, der zum ersten Mal, glaube ich, jetzt wirklich große Hallen füllt.
Ja, in Westdeutschland, vor allen Dingen in Süddeutschland. Wir füllen zum ersten Mal die Olympiahalle. nicht? Und das ist ein Mann, den ich für einen ganz wichtigen Entertainer der kommenden Jahre halte. Und wir sind jetzt bei der vierten Tournee und jetzt kommen wir so langsam in die schwarzen Zahlen. Und das ist besonders erfreulich, nicht? Aber ich bringe neben Rod Stewart und Prince, mit denen ja die Saison sehr vielversprechend begann, und Al Jarreau und Chaka Khan, auch wieder eine Kombination, kommt George Benson und dann kommt im Januar Eric Clapton. Aber wir bringen auch auf Tournee Rolf Knie mit Gaston, Pibio Pippo und Carol, also jenen Rolf Knie aus der Knie-Dynastie, der eine unter dem Motto Wir machen Spaß eine eigene Clown-Power entwickelt unter dem Einfluss seines Ziehvaters Charles Chaplin.
Du hast auch ein Ziehkind, wenn man so will, Udo Lindenberg, das ist kein Geheimnis. Udo hat es manchmal schwer in seiner Karriere gehabt, dann war er wieder ganz oben, jetzt hat er mal gerade, ist wieder ziemlich schwer. Er hat eine neue Platte gemacht und du wirst wieder auf Tournee mit ihm gehen.
Die neue Platte ist ein Knaller. Er hat sich Gott sei Dank ein Jahr lang Zeit gelassen. Er hat auch sich nicht mehr vor jeden politischen Karren spannen lassen, sondern hat sich auf Musik konzentriert und hat eine Knallerplatte abgeliefert, die jetzt demnächst auf den Markt kommt. Und wir werden im Frühjahr eine Tournee machen. Konstantin Wecker ist in Hochform und hat eine Platte gemacht mit Rhythm and Blues Musikern, Wieder the Harm. Und das haut mich vom Stuhl. Und nun werden wir mit diesen Musikern wie Pete Joy, Colin Hutchison, aber auch dem Berliner Gitarristen Frank Dietz, einem der wichtigsten deutschen Musiker, den man als Maffei-Gitarrist kennt, aber ein ganz wichtiger Mann wirkt damit, und auch Wolfgang Dauner und Bläser wie Charlie Mariano.
Manchmal packt's mir einfach wieder, dann komm ich nicht an mir vorbei. Wenn zu lange brav und bieder, kann auf die Dauer lästig sein. Und dann zünde ich mir die Nacht an, und der Teufel in mir lacht schon. Hier in Rum wird er Vergifter, mach mein Blues eine Melodie. Ich versauder, ich versifter, und so satt, das spür ich nie. Vielleicht kriegt mit einer Seele, hab's auch, dass mir irgendwas brennt. Lass mich wieder fallen, lass mich wieder treiben, was der Teufel wohin. Erst von ganz da unten komm ich wieder richtig steigen und dann krieg ich mich, dann flieg ich dahin. Und dann wissen wieder alle alles besser wie ich. Man hat immer nur sich selber, doch mit dem Finger schlagen sie auf mich. Keiner lässt sie reinschauen, manchmal kannst du das reinhauen. Und ich spür jetzt mehr und mehr, was bei uns in Ordnung ist. Weil jeder Deutsche ist ein Lehrer und ein Freizeitpolizist. Alle sind so sauber und für Blut werden sie immer tauber. Lass mich wieder fallen, lass mich wieder drein. Der Teufel wohin? Erst von ganz da unten komm ich wieder richtig steigen und dann krieg ich mich und dann fliege ich dahin.
Lass mich wieder fallen, lass mich wieder
rein. Was der Teufel wohin? Erst von ganz da unten komm ich wieder richtig steigen
und dann kriege ich mich und dann fliege ich dahin.
Lass mich wieder fallen, lass mich wieder rein. Was ist da geworden?
verkaufst ja nicht nur Karten, sondern du verkaufst auch Träume, Illusionen, Sehnsüchte mit deinen Künstlern ans Publikum. Der schönste Stoff, glaube ich, den man verkaufen kann. Gibt es für dich einen Traum, einen Entertainer lebend zu dieser Zeit, den du noch nicht auf der Bühne hattest, einmal auf der Bühne zu sehen, mit dem Firmenschild Lippmann und Rau drunter?
Da gibt es einige, nicht? Da gibt es immer noch die Barbara Streisand.
Und Frank Sinatra?
Frank Sinatra ist bei mir ein Art Trauma. Ich verehre ihn sehr und kümmere mich einen Scheiß um diese blöden Biografien und Mafia und all das. Da werf mal einer den ersten Stein. Wir waren ein Mafia-Staat. Wir haben gar keinen Grund, eine Privatorganisation oder jemand, der in die Nähe kommt, da zu dekodieren. Nur als er nach Deutschland kam, wollte irgendein idiotischer Agent Weltrekord erzielen im Gagen verlangen. 150.000 US-Dollar pro Abend. Das war damals für mich unerschwinglich. Und das, als es dann ein Kollege machte und entsprechend hohe Preise verlangen musste, da ging das eben halt schief. Aber es gibt auch viele neue, junge Künstler. Also ich glaube, wir haben noch viel zu tun in den nächsten Jahren.
Kannst du sagen, als Summe deines Lebens, dass Showbusiness jung erhält, einen nie zur Ruhe kommen lässt, möglicherweise viele schlaflose Nächte bereitet, aber einen auch glücklich macht?
Zunächst einmal macht Showbusiness hoffentlich die glücklich, die Eintrittskarten bezahlen und die Schallplatten kaufen. Ob die, die hinter der Bühne und auf der Bühne stehen, glücklich werden in diesem Showbusiness, das ein sehr hartes, erfolgsqualifiziertes Geschäft ist, da habe ich meine Zweifel. Aber ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich nicht allzu viel Träume, die ich hatte für das, was ich erreichen möchte, ausgelassen habe.
Es gibt sicher ein Wort, das ein Veranstalter, wenn er ein guter und ein erfolgreicher werden will, lernen muss. Ein einziges Wort, manchmal Nein zu sagen.
Das ist eine Übung, der ich mich nahezu jeden Morgen in allen Kultursprachen, in denen ich arbeiten darf, hingebe. Nein, no, yet, aber man muss auch die Kraft behalten, Ja zu sagen und dann hundertprozentig und dann sich reinschmeißen. Manchmal spielen wir Roulette, aber wir sitzen in der Kugel drin und wir können allerhand tun, durch Bewegung, Promotion, Arbeit, um die Kugel dahin rollen zu lassen, wo sie hingehört.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Gespräch, das Katrin Biegel am 13. Oktober 1986 im RIAS mit dem Konzertveranstalter Fritz Rau führte. In der kommenden Woche erwartet Sie einen Rückblick auf das RIAS Literatur- und Musikprogramm der Nachkriegsjahre. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.